Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Das ukrainische Team ist mit Unterstützung von Olga Karlan auf Rang 4 gekommen bei dieser WM hinter Südkorea. Und Lea Krüger, die hat die ganzen WM-Gefechte vor Ort in Mailand verfolgt. Sie ist ja selbst Säbelfechterin und zugleich Sprecherin von Athleten Deutschland. Von ihr wollte ich vorhin wissen, inwieweit der Eklat Thema in Mailand ist.
Ja, das war auf jeden Fall ein Riesenthema. Also ich meine, alleine bei uns Fechtern, das hat ja jeder mitbekommen, das hat erstmal den ganzen Wettkampf auch aufgehalten und verzögert überhaupt. Und dann natürlich auch das Ganze, was danach passiert ist. Ich glaube, in dem Moment hat es noch keiner so wirklich überrissen gehabt. Also vielleicht ein paar Leute, aber ich glaube, bei uns Sportlern noch nicht so ganz angekommen. Und dann diese ganze Diskussion, die danach entstanden ist, war auf jeden Fall das Thema hier in den letzten Tagen komplett.
Wie geht denn das ukrainische Team selbst mit der Situation jetzt um?
Ja, also für die war das natürlich irgendwie die Gesamtsituation erstmal total schwierig. Darf Olga, also für sie ganz persönlich, darf sie antreten? Das war ja überhaupt erstmal diese Entscheidung, dass sie überhaupt antreten darf in dem Wettkampf. Das war ja auch das erste Mal, dass auch wirklich die ukrainischen Athleten wieder zugelassen worden sind in einem Wettkampf, in dem auch russische Athleten gestartet sind. Das hatte sie dann für sich auch schon entschieden, dass sie das machen möchte und durfte dann auch. Dann kam, ich sag mal, die nächste Hängepartie für sie. Sie trifft direkt auf eine Russin in ihrem ersten Gefecht in der Hauptrunde. Das war dann auch erstmal nicht klar wieder für sie, ob sie antreten darf oder nicht. Da hat sie dann auch wirklich erst am Abend davor oder Nachmittag davor mit vielen Diskussionen das Go bekommen und hat sich dann auch entschieden, okay, ich trete an, weil sie eben ihrem Land auch zeigen möchte, wir sind da, ich bin präsent, ich kämpfe auf der Bahn auch für mein Land, um damit eben auch zu zeigen, dass die Ukraine da ist. Und das alles war natürlich das Erste, was passiert ist. Und dann in der Situation selbst, Olga hatte von Anfang an gesagt, sie wird der russischen Fechterin nicht die Hand geben. Das war klar. Und auf diese Situation hätte man sich bereits seit Montag vorbereiten können.
Alle Seiten hätten sich darauf vorbereiten können. Frau Krüger, wie war das denn eigentlich während der Corona-Pandemie, als man sich keine Hand geben durfte? Wie haben sich die Fechter da beholfen?
Ja, das war nämlich dann genau das, was Olga gemacht hat. Also wir haben uns die Klingen aneinander geschlagen. Also diese Geste, die sie da macht, die man auch auf dem Foto sieht, was in den Medien auch sehr präsent war, dass sie der Gegnerin so die Klinge hinhält, das war quasi unser, ich sag mal, Abgrüßen. Wir haben halt nicht mehr die freie Hand, also wir haben eine Hand, die im Handschuh ist und eine eben, die nicht behandschuht ist. Und normalerweise gibt man sich diese nicht behandschuhte Hand. Und während Corona-Zeiten, damit man eben keinen Körperkontakt hat, haben wir einfach dann nur ein bisschen die Klingen aneinander gehauen, um eben diesen Abstand zu wahren.
Im Grunde eine Kompromisslösung.
Okay, genau. Und sie dachte auch zu dem Zeitpunkt noch, dass die Corona-Regeln noch in Kraft sind, weil das irgendwie ein bisschen nicht ganz klar war, dass die nicht mehr gelten. Da gab es auch ganz viele Gerüchte, wann das jetzt irgendwie außer Kraft gesetzt worden ist oder nicht. Auf jeden Fall ist es bei uns Fechtern nicht angekommen. Okay. Und ja, sie hatte auch das Go von dem Weltverbandspräsidenten momentan, dem Katsadakis, der auch gemeint hat, ja, wir werden eine Lösung finden. Und das hat ja alles nicht funktioniert.
Also war im Grunde, das müssen wir nochmal festhalten, diese Geste weder eine Provokation noch eine Bedrohung, sondern einfach gelebte Praxis. Und dementsprechend hat sie sich eigentlich bestmöglichst als Athletin in dieser Situation verhalten.
Hat sie. Also sie hat der Gegnerin sogar ein Abgrüßen angeboten. Nicht die Hand, nein, das war klar, aber eben diese Kompromisslösung, die wir zu Corona hatten.
Gibt es Solidaritätsbekundungen für die eine oder die andere Seite, beispielsweise von den Zuschauerringen oder auch anderen internationalen Teams?
Ja, definitiv. Also ich muss gestehen, ich habe viel von der Seite mitbekommen, die sich die da ganz klar gesagt hat, das war eine wahnsinnig starke Geste und wir unterstützen die Ukraine und es kann auch nicht sein, dass jemand dann disqualifiziert wird. Auch der Deutsche Fechterbund hatte sich ja diesbezüglich positioniert. So haben das auch andere Teams gemacht. Also die Benelux-Länder haben sich auch nochmal positioniert jetzt die letzten Tage. Andere Verbände ebenfalls, auch andere Teams. Also da war ein ganz klares Zeichen in der Fecht-Community, dass es hier zu weit geht und dass man hier die Regeln nicht nur am Wortlaut auslegen darf.
Dennoch verteidigt der Weltverband diese Disqualifizierung, obwohl er jetzt ja auch die Sperre gegen Olga Karlan aufgehoben hat, also ausgesetzt hat. Da ist ein Erkenntnisgewinn irgendwie noch nicht so wirklich erkennbar. Was bedeutet das denn jetzt für kommende Fälle?
Für kommende Fälle bedeutet das tatsächlich, dass diese Regelung mit dem Handschlag seit gestern nicht mehr gilt. Die ist geändert worden bei uns. Also der internationale Fechtverband hat durch diese ganze Situation, die entstanden ist, jetzt die Regel geändert. Und wir müssen jetzt nicht mehr die Hand geben, sondern es reicht eben eine Geste des Respekts dem Gegner zu zollen.
Inzwischen wird ja appelliert, sensibel bei Wettkämpfen damit umzugehen, wenn Russen und Ukrainer aufeinandertreffen. Wie groß ist denn da aber die Last, die das IOC und auch der Weltverband ja auf den AthletInnen ablädt?
Naja, ich sag mal so, das IOC hat durch seine Empfehlungen überhaupt erst die Situation geschaffen, in der sich jetzt eben Olga, aber auch, ich möchte das auch nochmal betonen, die Russin befunden haben. Und ja, die Last wird quasi jetzt auf den Athleten dann abgeladen. Also wir sind diejenigen, die jetzt mit den Situationen umgehen müssen. Und die Weltverbände sind diesbezüglich ein Stück weit überfordert, weil diese Empfehlungen ja oft eigentlich viel zu wenig Zeit war, die richtig vorzubereiten. Die sind nicht klar definiert. Also es ist schwierig, und das habe ich hier jetzt auch nochmal sehr stark erlebt, für unseren Weltverband damit umzugehen. Weil man hat eine Empfehlung, man will sie umsetzen, aber eigentlich weiß keiner genau wie.
Was ist Ihre klare Forderung an IOC-Präsident Thomas Bach mit Blick auf die Olympischen Sommerspiele 2024?
Erstmal finde ich es positiv zu sehen, dass sich das IOC Gedanken macht, wie man eben eine, sag mal, die Sportgemeinschaft zusammenbringen kann. Und ich finde es auch gut, dass man immer wieder guckt, wie ist das möglich und auch nachjustiert. Also zum Beispiel jetzt auch, dass Olga den Quotenplatz bereits für Paris zugesprochen bekommen hat vom IOC. Das finde ich positiv. Allerdings muss man auch sehen, diese ganzen Situationen wurden geschaffen aufgrund der Entscheidungen und der Empfehlungen. Und meine Forderung oder mein Appell an das IOC und auch an die internationalen Verbände ist ganz klar, wenn man möchte, dass Russen und Ukrainer in Paris gemeinsam an den Start gehen, wir haben es hier in den letzten Tagen in Mailand erlebt, dann muss es auch Möglichkeiten geben, es den ukrainischen Athleten, ich sag's jetzt mal, erträglich zu machen. Und da geht es dann eben nicht nur noch um Wortauslegung von irgendwelchen Regeln, sondern dann muss es Regeln geben, die eben ganz klar auch die ukrainischen Athleten in diesen Situationen schützt und nicht nur den russischen Athleten den Wiedereintritt in den Weltsport ermöglicht.